SAP Explain, der Podcast für Themen rund um SAP.
Hallo und herzlich willkommen bei SAP Explain, der Podcast für Themen rund um SAP. Heute Folge 9, Teil 2. Also für die, die zuhören, ist jetzt eine Woche vergangen. Für uns ein Toilettengang und einmal Wasser auffüllen, so ungefähr. Eben haben wir über das Thema Datenarchivierung gesprochen. Jetzt haben wir im zweiten Teil das Thema ILM, Information Lifecycle Management, als Thema. Vielleicht nochmal so zum Einstieg kurz die Abgrenzung.
Ja, ILM, Information Lifecycle Management, ist quasi ein Framework, was über die klassische Datenarchivierung gelegt wurde. Ich habe jetzt von der Entstehung, Nutzung und Löschung. Ich habe so die drei Parts und so weiter, die ich jetzt mit ILM regelbasiert hinterlegen kann.
Genau. Aber das ILM geht eigentlich einen Schritt weiter noch, ne, als die Archivierung. Ne? Bei der Archivierung, wenn die Daten aus der Datenbank raus sind und die Archivdatei, oder also die Archivdatei geschrieben ist und die Daten aus der Datenbank raus sind, dann hört das die normale Datenarchivierung eigentlich auf. Ne?
Ja, das ist die klassische Archivierung. Also die
klassische.
Was wir hatten in der ersten Folge, war sehr viel klassische Archivierung und ILM erweitert das jetzt. Ja? Information Lifecycle Management ist ja schon ein sehr alter Begriff. Es wurde schon immer für Belege benutzt und wie wirklich Lifecycle Management von Belegen ist. Aber es wurde dann auch Richtung Archivierung adaptiert. Der Hintergrund ist ganz einfach. Wird Frank gleich noch erläutern. Man hat sich eigentlich immer schön darum gekümmert, die Daten regelbasiert, wie wir gesagt haben, aus dem Archiv, also aus dem System ins Archiv zu bekommen. Und dann hat man die Tür zugemacht. Ums Archiv und was die Daten da machen, hat man sich nicht mehr gekümmert. So lange ging das quasi gut, in Anführungsstrichen, bis der Gesetzgeber auf die Idee kam, Moment mal, ihr könnt doch nicht auf Ewigkeiten irgendwelche Sachen im Archiv lagern. Und das folgt dann zur DSGVO und die Umsetzung, die technologische Umsetzung innerhalb von SAP ist dann ILM-Archivierung.
Ich erkläre es immer so gerne einfach, ist, Archivierung wurde abgelegt und jetzt mit ILM habe ich einfach Mindesthaltbarkeitsdatumstempel, den ich einfach mitgeben kann. Ich
habe aber für die Archivdaten.
Für die Archivdaten, genau, für die Archivdaten. Das war vorher nicht da. Jetzt wird es angereichert, regelbasiert, revisionssicher und vor allen Dingen DSGVO-konform, weil DSGVO ist der Treiber.
Okay.
Ne? Gesetz, März 2018 und das treibt halt die regelbasierte und rechtssichere Ablage im System. Aber auch das Löschen, dass ich die Archivfiles nicht bis in alle Zeiten im System habe, sondern nach Gesetzesvorgaben auch lösche.
Ja, okay. Als ich so angefangen habe, mich mal in das Thema so ein bisschen einzulesen, in das ILM, habe ich erst gedacht, okay, da hat wieder dieses SAP Renaming Department zugeschlagen. Und jetzt werden mir die alten Archivierungstechniken als Information Lifecycle Management vorgeschlagen. War ja auch, also zumindest der Teil Archivierung im ILM, das ist ja quasi auch das alte Zeug.
Das ist das alte, das ist ganz klassische
Archivierung. Aber es ist eben noch mehr da.
Es ist mehr da, aber damit ist quasi Kellertür auf. Wir haben die Daten reingebracht ins Archiv,
ja,
um in diesem Bild zu bleiben. Modern natürlich, haben wir sie vielleicht in die Blobs geschrieben, in die Cloud-Blobs, ja, so etwas. Aber das war's dann. Und kein Mensch hat sich mehr drum gekümmert, was mit diesen Datenbeständen passiert.
Ja.
Aus rechtlicher Sicht. Und das ist natürlich jetzt durch ILM ergänzt und erweitert worden.
Okay, jetzt gibt's aber noch zwei weitere Komponenten im ILM neben der klassischen Archivierung. Die hatte ich mir anfangs dann noch nicht durchgelesen. Ich habe nur gedacht, Archivierung, das kenne ich doch. Das also,
ja, okay. Ja, klar, das Retention Management, die normale Archivierung und so weiter ist da. Es gibt zwei weitere Säulen. Eine Säule ist das Retention Warehouse. Mit dem Retention Warehouse kann ich Altsysteme stilllegen. Ist egal, ob es SAP oder Non-SAP-Systeme sind. Wenn ich per SLT, also System Landscape Transformation, eine Verbindungsschnittstelle hinkriege, kann ich dann mit den ILM-Archivierungsregeln, ich würde es mal so erweitern, kann ich dann die Daten aus dem Alt- und aus dem Neusystem ins Retention Warehouse bringen und lager so die Daten aus und kann dann mit BW oder Reports dann darauf zugreifen. Man muss sich das vorstellen, das Retention Warehouse ist wie ein modernes Hochhaus, wo ich mehrere Wohnungen habe und dann ein SAP-System bezieht dann das Erdgeschoss, das Non-SAP geht dann in die erste Etage und so kann ich dann mehrere Altsysteme in das neue Haus einlagern. Ich kann es zugänglich machen mit meinen modernen SAP-Systemen und halt die Altsysteme abschließen und abschalten. Ich brauche die ja nicht mehr.
Okay, das ist ja, wenn ich jetzt so einen SAP Greenfield-Ansatz mache, dann ist ja so der übliche Ansatz, ich schalte mein altes System ab, oder naja, ich schalte es nicht ab, ich lasse es halt als Sichtsystem da.
Genau.
Und ich Aufbewahrungspflichten nach Handelsgesetz und sowas einhalten muss, deswegen bleibt das alte System erstmal stehen. Und ich baue parallel mein Greenfield-Neusystem auf und betreibe dann beide und kann nur hoffen, dass der Basismensch, der sich mit der alten Technik noch auskennt, noch so lange da ist, wie ich die Daten aufbewahren muss.
Ja.
Und so kommt die Antwort darauf, Problem ist das Retention Warehouse dann.
Ja. Also, ist ja Fallback-Strategie, so ein bisschen.
Genau, also das heißt, ich habe jetzt eine moderne Technik, um mein Altsystem quasi zu konservieren.
Ja, genau. Kann man sich vorstellen. Meistens speichert dadurch auch Betriebskosten, ne?
Nimmt das weniger Platz weg? Weißt du das? Ob das?
Es nimmt weniger Platz weg, weil es ja nur die Daten extrahiert. Und das Ganze drumherum, die ganzen Applikationen und
das ist alles gar nicht da.
Genau. Ja, vor allen Dingen, wenn ich mehrere Altsysteme ins Retention Warehouse bringe, dann lohnt sich das. Ne? Je mehr, desto besser.
Ja. Okay. Und neben dem Retention Warehouse gab es ja noch einen weiteren Punkt, der im ILM ist.
Ja. DSGVO-bezogen auch Sperren von personenbezogenen Daten. Mhm. Ne, viele von uns kennen das. Ne, wir abonnieren alle Newsletter und so weiter. Und wenn ich dann sage, Newsletter abmelden, das passiert dann auch im Hintergrund dann mit SAP, also Recht zur Auskunft, welche Daten habt ihr über mich gespeichert, bitte löscht mich im System und so weiter. Und das ist eine Komponente von ILM, wo ich genau dann sehen kann, wo meine personenbezogenen Daten abgelegt sind. Stammdatenlastig natürlich, ne? Also Kunde, Kreditor, Geschäftspartner, Ansprechpartner, das sind so die Standard-Stammdaten, die unter die personenbezogenen Daten fallen.
Personalstämme natürlich.
Personalstämme, HR, ganz auch kritischer Faktor.
Ja.
Genau. Und ich habe dann mit ILM die Möglichkeiten, im produktiven System die Daten zu sperren, zu löschen, nicht sichtbar zu machen, über Berechtigungsregeln und so weiter, dass da nur noch, ich sag mal, die Wirtschaftsprüfer, die Auditoren drauf Zugriff haben, weil, wie wir ja auch in Folge 1 drüber gesprochen haben, Stammdaten, die lösche ich ja nicht immer aus dem System. Aber wenn ich sie rechtskonform sperren kann, nur für Wirtschaftsprüfer zugänglich machen kann, das geht dann mit ILM.
Okay. Bei den Stammdaten, die man nicht aus dem System löscht, wenn ich jetzt an HR denke, da wäre es eigentlich schon ein Beispiel, so ein Personalstamm.
Ja.
Wenn der mein Unternehmen verlassen hat, dann kann ich halt nach
nach
10 Jahren, das ist, glaube ich, auch der Personalstamm. Ne?
Danach
kann es Sozialversicherungssachen nach 6 Jahren und der Personalstamm selbst, glaube ich, nach 10 Jahren. Aber wir machen ja keine Rechtsberatung. Also
nicht
darauf festlegen. Das ist jetzt mehr Halbwissen. Okay.
Ne, oder Kunde, ne? Wenn er sagt, bitte sperrt meine Daten, wir haben keine Geschäftsbeziehungen und so weiter.
Ja.
Aber die ganzen Belege, die zu dieser Geschäftsbeziehung gehören, muss ich ja halt rechtlich aufbewahren, von 2 Jahre bis 11 Jahre, je nachdem, wo ich mich gerade bewege.
Wobei beim Sperren, wenn die Zuschauer jetzt denken, Achtung, es ist also alles HR, brauche ich mich nicht drum kümmern, das wäre ein Trugschluss. Warum? Beispiel, ich weiß jetzt die Tabelle nicht auswendig, aber angenommen, man kriegt raus, der LKW ist zu der und der Zeit angekommen, von der und der Spedition. Und man kann, wir haben eine relationale Datenbank, weiter zurückverfolgen, wann dieser LKW denn beim Unternehmen gestartet ist und kriegt so rüber raus, dass, weiß ich nicht, Peter Müller, soll jetzt nichts Besonderes sein, Peter Müller, aber da gestartet ist, dann muss man die gesamte Kette sperren, beziehungsweise im Fokus haben für Sperrmechanismen. Also es ist nicht ganz so trivial, so hurra, wir gucken uns so die Personalstammsätze an im HR und das war's dann, wenn wir die schön sperren. Es ist komplexer, wenn man das gesamte SAP-System da vor der Nase hat, weil man diese Zusammenhänge über die Relationen im Prinzip berücksichtigen muss.
Und wenn man das mit den personenbezogenen Daten so ganz genau nimmt, weil eigentlich im SAP ja fast alles personenbezogen ist.
Oder sehr viel.
Jeder Stammsatz wird ja irgendwie gespeichert. Wer hat es dann wann angelegt? Also
Änderungsbelege und so weiter.
Ja, genau. Ja. Jetzt hattest du eben in unserer kurzen Pause ja noch erwähnt, dass, also wenn wir nochmal auf den Archivierungsbereich zurückgehen innerhalb des ILM, dass ILM-Archivierung und klassische Archivierung schon zwei Paar Schuhe sind. Ne?
Definitiv.
Das fand ich interessant, das war für mich jetzt komplett neu.
Ja, Jürgen, ich fange mal an und das mit einem Beispiel untermalen und so weiter. Dann Beispiel ist immer, wir kaufen uns einen Fernseher im Online-Shop als Beispiel. Na, ich lege von Anfang an die Stammdaten ab, ich habe den Belegfluss, ich habe also die ganze Kette, weiß ich ja, die dieser Fernseher durchmachen wird und so weiter. Und ich kann dann im Hintergrund genau überlegen, wann ist welches Business zu Ende? Das ist so der erste Punkt, End of Business. Und wenn wir dann überlegen, Online-Shop heißt, ich habe einen Auftrag, ich habe eine Bestellung, ich habe eine Lieferung, es geht zum Kunden. Also wenn das Business drauf guckt, der Logistik sagt dann, okay, für mich ist jetzt End of Business erreicht, check, check, check. Mhm. Aber dann gibt's ja noch die Kollegen der Finanzbuchhaltung, da sind dann noch die offenen Belege, Saldo, alles muss ausgeglichen werden. Für die ist End of Business später, wenn der Geldeingang da ist. Oder vorher, ne, wenn ich eine Vorabzahlung habe. Also verschiedene Zeitpunkte, die dann. Und die kann ich alle definieren. Das heißt, ich gebe diesem Objekt schon mit, das ist End of Business, dann und dann ist das erreicht. So lange.
End of Purpose möchtest du nicht.
Kommt dann, genau. Der letzte Punkt ist End of Purpose. Ja. Zum Beispiel beim Fernseher Ende der Garantiezeit. Mhm. Und dann ist,
stimmt,
ja, ne, den Punkt gibt es ja auch noch. Und dann ist das abgeschlossen mit dem Objekt. Und dann kann es automatisch verschoben werden ins Archivsystem. Weil da muss ich ja die Gesetzesfristen einhalten. Und ich gebe dann auch mit diesem Objekt nach, spätestens nach 11 Jahren kann ich meine FIBO-Belege ja löschen und so weiter. Und dann wird es automatisch aus der Datenbank gelöscht. Das heißt, ich gebe genau mit, diese ganzen Regeln, Policies und so weiter, gebe ich von Anfang an mit. Mhm. Und es wird dann automatisiert genau die Kette abgearbeitet. Mhm. Solange bin ich in der Datenbank, dann gehe ich ins Archivsystem und dann werde ich gelöscht. Und das sind genau die Zeiten, die man mitgibt. Das sind die Metadaten, die man diesem Objekt mitgibt, die da dranhängen, die ich früher in der klassischen Archivierung überhaupt nicht hatte. Die Informationen waren gar nicht
sortiert hat im Prinzip.
Genau, genau. Und jetzt natürlich Treiber DSGVO und dadurch kann ich die jetzt alle mitgeben. Dafür habe ich aber auch schon die nächste Änderung. Früher, klassische Archivierung, habe ich immer AKF-Link-Schnittstelle benutzt. Die AKF-Link-Schnittstelle, um ein Archivfile ins System zu schreiben. Jetzt mit ILM habe ich eine neue Schnittstelle, ist WebDAV, weil ich muss ja die Metadaten mitgeben. Ich habe das klassische Archivierungsfile plus die ganzen Ergänzungen. Wie lange Vorhaltezeit, Retentionzeit und so weiter. Wie lange sind die da? Wann wirst du gelöscht? Die ganzen Regeln, die ganzen Informationen,
die schreibt man mit in die
Archivdatei. Ja. Und dafür brauche ich dann WebDAV als Schnittstelle, weil das mehr Informationen.
Eine neue Kommunikationsstruktur. Ja. AKF-Link wollte man nicht mehr erweitern. Wäre auch irgendwie ein bisschen irre gewesen, weil damit die ganze klassische Archivierung quasi gemacht wird. Um jetzt das mal zu sagen, also End of Purpose und wir haben jetzt Residenzzeit gesprochen als führende Zeit für die Archivierung. Mhm. Im Archiv ist der führende Begriff Retention Time, diese typischen 10, 11, 7, weiß der Kuckuck wie viele Jahre. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, im Kern nochmal bleibt die klassische Archivierung, damit archiviert man sozusagen technisch, baut die Files auf und so weiter. Aber der Layer drumherum, die ILM-Archivierung, kennt dann Areas, Policies und Rules. Das wird gecustomized, an das Objekt gehängt. Genau. Und damit wird ein Automatisierungsprozess angestoßen. Und jetzt Achtung, Hinweis. Man kann die ganze Zeit klassisch archivieren, aber wenn man einmal sich entscheidet, ILM-Archivierung, dann wird, ich weiß nicht, was da, irgendeine BAPI oder
Business. Ja, du schaltest die Business-Funktion,
schaltet man ein. Und dann kommt man nicht mehr zurück. Ab dem Moment wird ILM-konform archiviert. Da gibt's kein, das ist Point of No Return in diesem Fall. Gute Notiz oder Good News ist, wenn man klassisch archiviert hat und will dann aber zu ILM gehen, kann man migrieren. Das geht auch. Also man kann die alten Files dann ILM-konform nochmal ablegen. Da ist natürlich ein Migrationsprozess notwendig, aber das ist dann auch möglich. Aber einmal umgeschaltet auf ILM, Klammer auf, wir würden empfehlen, sofort mit ILM-Archivierung zu starten, damit man diesen Zirkus, sage ich mal, nicht machen muss, weil es sowieso gesetzlich vorgeschrieben ist, ILM-konform zu archivieren. Das ist einfach so. Und würden wir eigentlich empfehlen, die Funktion sofort einzuschalten und dann ganz normal, aber klassisch zu archivieren und die ILM-Funktionalität natürlich mit aufzubauen, das Customizing dazu. Genau.
Okay, wie mache ich denn das jetzt, wenn ich habe ein System, das läuft jetzt seit 10 Jahren, ich habe klassische Archivierung benutzt und dann habe ich jetzt irgendwann gesagt, okay, jetzt stelle ich um auf ILM. Wie geht denn das dann mit der Wiederanzeige von Belegen? Wenn ich mir jetzt eine Faktura oder einen FI-Beleg nochmal anzeigen möchte, weiß der dann, dass dann zu einem bestimmten Stichtag plötzlich anders aussehen?
Also in der Anzeige sehen sie nicht anders aus. Die Frage ist nur, wie lange du drankommst oder ob schon Sperrmechanismen funktionieren. Denn das ist der Deal bei der Angelegenheit. Nicht jeder darf sich Belege x-beliebig lang aus dem Archiv angucken. die ILM-Funktionalität schlägt auch auf archivierte Daten durch. Das ist ja gerade der Witz. Vielleicht nur der CEO oder der CFO eines Unternehmens darf nochmal gucken. Solche Berechtigungen kann man einstellen, ganz klar. Alle anderen aber nicht mehr. Außer vielleicht auch ein Auditor, der darf das natürlich dann auch. Ja. Aber das war's. Und das ist der Hauptunterschied bei der Angelegenheit. Weil zum ersten Mal, wie ich angefangen habe vorhin mit dem Keller, sind auch die Daten regelkonform im Archiv jetzt abgelegt und werden von ILM quasi kontrolliert über diese Geschichte.
Und wir haben ja gesagt, das ILM ist so ein Framework. Mit den Daten. Ich habe ja die ganzen, ich wollte gerade sagen, die ganzen alten, aber die klassischen Datenarchivierungstransaktionen habe ich ja. Das heißt, ich archiviere genauso mit der Sarah wie vorher auch. Und deshalb funktioniert dann auch die Anzeige in den ganz normalen Transaktionen genauso. Ja, also wir hatten in Teil 1 zum Beispiel mit den Aktionen, Bug 3 und so weiter. Das funktioniert dann genauso noch.
Okay.
Das ist dann der Riesenvorteil.
Ich kann so einen Beleg, der vor 10 Jahren archiviert wurde in der VF03 angucken, eine alte Faktkammer. Ja. Aber eine neue, die da mit ILM-Archivierung
da kann es dir passieren, dass du sagst, ist gesperrt.
Ja. Ja.
Dann siehst du nichts mehr.
Wenn sie gesperrt ist, okay, aber wenn sie nicht gesperrt ist, dann würde sie mir trotzdem in der Standard-Transaktion angezeigt werden.
Ja, ganz klar. Ja.
Okay. Ja, cool, das habe ich verstanden. Wie ist das da mit Kosten?
Das war ein 2/3 Goodie der SAP, nenne ich mal. Wir haben gerade von 3 Säulen gesprochen. Ja. Das Retention Warehouse, also Systemstilllegung von Altsystemen und so weiter, da fallen Lizenzkosten an. Die muss ich bezahlen, wenn ich das nutzen möchte. Aber das Gute ist, für die Retention Management Archivierung, für personenbezogene Datensperren, also das Thema ILM, Blocking, Sperren und so weiter, das ist lizenzfrei, weil der Treiber die EU-DSGVO ist. Und das heißt, ne, Sperren, Löschen.
Wäre schwer zu argumentieren.
Genau.
Mit dem System
arbeiten zu können. Und wenn du im ERP bist, ab, ich glaube, Enhancement Pack 4, ist es mit im System drin. Die meisten werden ja schon auf Enhancement Pack 4 sein. NetWeaver 7, sobald diese...
Jetzt bei ECC noch, ne?
Ich bin noch bei ECC, okay. Weil ich da nutzen kann. Also wirklich, ne?
Also ERP 4, ja, davon gehe ich aus.
Ich auch.
Ja.
Genau, das ist die Mindestvoraussetzung und dann kann ich die Business Funktionen freischalten und kann es dann nutzen. Okay. Was wir festgestellt haben, ist, viele, die jetzt in der Transformation sind zu S4, dass die ja direkt schon mit ILM starten, in der Cloud-Umgebung. Mhm. Ne, zum Beispiel ein weiterer Goodie ist, wenn ich die Public Cloud einsetze von SAP und so weiter, da ist ILM auch für zertifiziert und lizenziert, dass es darunter funktioniert. Und was auch immer schön ist, ist, es ist Substandard. Auch das ist weiterhin Substandard. Ne, wenn wir über Kosten sprechen, haben wir jetzt gesagt, ja, die beiden archivierungsklassischen Sachen, die man einsetzt, die sind kostenfrei. Und es fallen auch keine weiteren Kosten an.
Okay.
Ne, außer natürlich Beratung oder Einführung, Ressourcen, Mitarbeiterschulen. Aber den Standard habe ich ja immer. Ja. Die Kosten fallen ja immer an. Ne? Ich brauche also keinen Archivierungsprovider zum Einsatz und so weiter, sondern ich kann klassisch SAP-Standard weiter nutzen.
Okay, habe ich verstanden. Das heißt, so was ich so mitnehmen kann, ist, ich muss keine Angst haben vom ILM. Eigentlich, da ist Archivierung drin, wie die Archivierung auch vorher da war, aber eben erweitert um die Metadaten. Das heißt, wenn ich jetzt mich entscheide zu archivieren, dann sollte ich auf jeden Fall auf die ILM-Archivierung gehen, würde ich jetzt so für mich daraus verstehen.
Ja, genau, auf jeden Fall.
Damit ich eben DSGVO-konform halt auch die Daten irgendwann aus meinem Archiv rauskriege und nicht nur aus der Datenbank und dann stehen sie trotzdem noch in den Archivdateien.
Ja, viele scheuen sich, aber man muss auch sagen, der Gesetzgeber sanktioniert die Geschichte. Wenn ein Audit kommt und du hast überhaupt ILM, willst du nicht, ja, als Großunternehmen, ich glaube, bis 4% des Umsatzes könnten als Strafzahlung verhängt werden.
Die DSGVO-Strafen sind hoch, das ist ja bekannt. Ja.
Man hört jetzt über amerikanische Firmen, wenn es andere in Social Media irgendwelche Geschichten gibt, aber das ist natürlich auch eine sehr starke Sanktionierung bei der Geschichte. Man sollte also auf ILM-Archivierung auf jeden Fall gehen. Stichwort personenbezogene Daten nochmal, Recht zur Auskunft, Recht zum Vergessen bei der Geschichte, also in der heutigen Zeit ist schon ein Treiber bei der Geschichte und sehr, sehr wichtig geworden. Ja. Unbedingt, ja.
Okay, haben wir sonst noch irgendwas? Ich glaube, wir sind schon fast am Ende unseres Themas.
im Wesentlichen da.
Ja, weil wir im Teil 1 ja die Datenarchivierung sehr gut beschrieben haben schon. Und jetzt mit dem Framework drüber.
Also die Daten, die dazukommen, das Retention Warehouse und die, genau, das Sperren der personenbezogenen Daten, was noch oben drauf kommt. Alles klar.
Ein Nachsatz nochmal, ist mir vorhin auch so eingefallen. In diesen Akzeptanzpapieren, Acceptance Papers, sehe Folge 1, ist natürlich alles eingestellt, Residenzzeiten, Dokumentenarten, dann wird archiviert. Aber es gibt natürlich auch das schöne Kapitel ELM-Archivierung und da werden dann die Einstellungen, die Areas, Policies und Rules natürlich genau aufgelistet. Was ist eingestellt für genau dieses Objekt? Was ist abgestimmt mit dem Business? Wie lang soll die Aufbewahrungszeit sein? Ich kann mir vorstellen, in der pharmazeutischen Industrie sehr, sehr lang, um Nachweispflichten zu haben. Stichwort falsche Mischung von Medikamenten oder solche Dinge. Ja, im Normalfall sind aber, wenn man davon weggeht, 10-12 Jahre sowas. Das wird natürlich auch alles dokumentiert in dem Tambier und ist jederzeit nachlesbar. Das heißt also, ELM verschwindet da nicht irgendwie in einem schwarzen Loch und ist hurra, jetzt können wir ELM. Nein, das wird auch pro Objekt natürlich in den Akzeptanzpapieren aufgeführt und dokumentiert.
No. Ja, klar, das macht Sinn. Aber wir sind ja jetzt auch im DSGVO-Bereich unterwegs. Da gibt es in den Unternehmen in der Regel ja sowieso den Datenschutzbeauftragten,
ja,
der sein Verfahrensverzeichnis hat, wo dann für jedes Verfahren, wo personenbezogene Daten gespeichert werden, genaue Beschreibungen hat, wie da die Daten fließen und wann was gelöscht werden.
Ja, und wir würden diesen Herrn oder diese Dame dann entsprechend auch technisch unterstützen, weil das ist ein sehr, sehr technischer Begriff dann, meistens für Juristen oder, aber das ist einfach so, ja. Das nur nochmal zum Abschluss. Also dokumentiert wird es auf jeden Fall auch.
Alles klar.
Okay.
Ja, gut, dann sind wir, glaube ich, durch. Dann herzlichen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Hat mich gefreut. Ja. Machen wir bestimmt nochmal, wenn wir nochmal irgendwie ein bisschen tiefer ins ELM einsteigen, vielleicht nochmal irgendwie eine eigene Folge oder so zum Retention Warehouse oder so, müssen wir nochmal schauen, wenn sie es ergibt. Dann vielen Dank fürs Mitmachen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Feedback, Wünsche oder was auch immer an podcast@sap-x-plane.de. In den Shownotes haben wir, glaube ich, auch wie bei der ersten Archivierungsfolge jetzt nichts, was wir spontan hinterlegen würden.
Nichts Besonderes.
Help.zap.com. Die Sachen sind wirklich gut dokumentiert.
Ja, sehr gut.
Kann man sich wirklich angucken. Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Tschüss.
Abad. Gemeinsam Freiräume schaffen.